Also ich freue mich für alle, die das Wort Gottes hören wollen und das Wort Gottes wirklich unter uns wohnen darf und kann. Und ich erlaube einfach, dass das Wort Gottes reichlich in unserer Mitte wohnt. Ich fange heute mit einem Bibelstudium an, für mich persönlich, über Jesus. Und ich mache im Monat August immer das Thema Jesus. Was ist Jesus? Das sind die Themen, die mich ganz am Anfang von meinem Glauben beschäftigt haben. Ich komme ja aus dem Atheismus. Da war Gott tabu ein Thema. Jesus, den gab's nicht. Religion war Opium fürs Volk. Und diese Fragen, die mich damals bewegt haben als jungen Christen, ich glaube, diese Fragen werden auch uns hier bewegen. Und ich habe mich mit Jesus auseinandergesetzt. Denn ich glaube nicht nur einfach an Jesus, sondern ich will wissen, wer ist dieser Mann? Was wollte er? Wo kommt er her? Was war sein Thema? Also das interessiert mich. Und ich fange heute mit dem Thema an, Jesus ist total anders. Und ich habe so viele Widersprüche gefunden, dass Jesus nicht in die Gesellschaft, in dem System von damals reinpasste. Er war total anders. Der passt bis heute nicht in das System dieser Menschen hinein. So, dann wie glaubwürdig ist Jesus? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Woher weiß ich, dass es ihn überhaupt gegeben hat? Viele Leute behaupten, ja, das ist nur eine Fantasiegestalt. Ja, darüber werde ich am Freitag sprechen. Dann, wie übernatürlich war Jesus? War er überhaupt übernatürlich? Hat er was Besonderes getan? Wie kommen seine Wunder zustande? Und dann den Monat August, da habe ich Jesus, der Messias, die Erscheinung Jesus. Jesus ist der Herr. Was ist das? Jesus ist Herr. Jeder kann sagen, ich bin der Herr, man tut es. Und der ist der Herr Jesus. Aber was ist Jesus wirklich? Also, für mich ist Jesus total anders. Vor ein paar Tagen habe ich das Thema gehabt, ärgere dich nicht an Jesus. So viele Menschen ärgern sich an Jesus, weil er total anders ist. Der erhört nicht alle unsere Gebete, der entspricht nicht unserer Fantasievorstellung. Wir dachten, er würde Israel erlösen, haben die Aposteln gesagt, nach der Kreuzigung sind abgehauen, die Emmausbrüder und dergleichen. Jesus passte nicht in das System der damaligen Welt hinein. Der Teufel hatte das System damals so versklavt, so verdummt und so weiter. Die Menschen haben eine falsche Vorstellung von dem Messias gehabt. Wer ist Jesus? Und wer damals, als Jesus kam, nicht so dachte, wie die Gesellschaft damals dachte, der war out. So, wer die Spielregeln dieses Systems Satans, der Religion, der Politik und was es immer war, wer die Spielregeln nicht spielt, der ist out. Wo kommst du her? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in den letzten Tagen in Jerusalem passiert ist, haben diese Emmaus-Jünger gesagt. Bist du der Einzige? Liest du keine Zeitung? Guckst du keinen Fernseher? Hörst du kein Radio? Informierst du dich nicht, was alles passiert ist? Und da war Jesus selbst, der es betroffen hatte, der gekreuzigt war, der im Grab gelegt worden ist und am dritten Tag auferstanden ist. Man erwartete einen Messias damals, aber nicht so wie Jesus war. Dass er als Baby in Bethlehem geboren wird. Die Juden haben einen fertigen Messias erwartet. Ja, in den Tagen Jesu war die Messias-Erwartung gewaltig. Die Juden wurden von den Römern besetzt und so weiter. Und die haben sich gesehnt, weg mit dieser Fremdherrschaft. Wer wird uns von diesem Joch der Römer erlösen? König Herodes, ein Edomäer, war ein Ismailit, ein Nachkomme Esaus, eigentlich dem Volke Gottes fremd und hat das Volk Gottes gehasst. Und der beherrschte Judäa, beherrschte Jerusalem, hat sogar den Juden den Tempel gebaut damals. Die Juden warteten Jahrhunderte auf den Messias und als er da war, keiner wollte an ihn glauben, keiner hat ihn angenommen, weil er total anders war. Die Juden erwarteten einen Messias, der gleich als König kommt mit Glanz und Gloria. Sogar als er in Jerusalem einzieht, der Jesus zog nach Jerusalem ein als Messias. Und die Leute riefen Hosianna, die einfachen Leute, das Volk. Und dann die Obersten sagten, beruhige das Volk, sagt nicht, dass sie dich loben. Aber er sagt, was sagt Jesus? Aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob zubereitet. Gott braucht nicht die Intelligenz. Gott braucht nicht das System, um sich zu bestätigen. Sie erwartet einen fertigen Messias, einen mächtigen Messias. Der Rabbiner Maimonides, ein großer Lehrer in Israel, der hat gesagt, der Messias wird eins auftreten und er wird das Königtum Davids wiederherstellen und die ganze Macht und das Großreich Israel wiederherstellen von Mittelmeer bis zum Euphrat, von Ägypten bis hoch im Norden. Und dann er wird das Heiligtum, gemeint war der Tempel wieder aufbauen, hat er gelehrt, und die versprengten Israel sammeln. Und er wird alle Rechtssatzungen, das Gesetz in den Tagen wieder zur Geltung bringen. Das hat Maimonides gelehrt. Und er erwartet einen Messias aus dem Geschlecht Davids. Und er wird die Kriege des Herrn führen. Und er wird die Tora, also das Gesetz, wieder zur Geltung bringen. Genau das wollen auch die Moslems heute. Die Scharia, verstehst du? Und das Gesetz damals des Alten Testamentes und vor allem was im Talmud alles lehrt, ist nichts anderes als was die Moslems aus dem Koran wollen. Das wollten die Juden damals haben und das glauben sie bis heute. Das wird der Messias wiederherstellen. Dass wenn du irgendwo dich versündigst, dass du gesteinigt wirst, dass du aus dem Volk ausgerottet wirst. Das ist das Gleiche. Die Moslems wollen heute noch das Gleiche. Die können sich einander die Hand reichen, die Juden und die Moslems. Das Judentum des 21. Jahrhunderts, die erwarten einen Messias, wie dieser Maimonides gepredigt hat. Das war einer der großen Rabbiner der damaligen Zeit. Und Israel hatte eigentlich insgesamt, so wie ich die Geschichte kurz studiert habe und mich damit beschäftigt habe, mindestens 21, also nach Jesus und nach Bar Kochba, mindestens 21 falsche Messias gehabt. Mich haben sie nicht angenommen, sagt der Herr. Aber wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Und das waren alles religiöse Scharlatane. Selbst der Maimonides sah seinen falschen Messias auf. Wer Jesus ablehnt, der kriegt falsche Propheten. Mohammed war auch einer dieser falschen Propheten, also außerhalb vom Judentum. Wer Jesus ablehnt, das Judentum schafft immer wieder neue Messias, neue falsche Messias. Die Juden hatten den Karl Marx. Karl Marx war auch ein Messias, der den Sozialismus propagierte und Millionen Menschen auf dem Gewissen hat. Den Sozialismus und so weiter. Der hat es propagiert. Falsche Messias, die mit ihrer Heilsbotschaft kamen und die ganze Welt ins Unglück gestürzt haben. Das ist ein jüdischer Gedanke. Der Messias. Und Jesus war total anders. Diese ganzen falschen Messias, die haben nur Unheil gebracht. Und selbst der Adolf Hitler, in aller Liebe, kann denken, was er wollte. Er wollte auch das messianische Reich, das tausendjährige Reich, hier auf Erden bauen. Das hat nur 12 Jahre gedauert, leider. Verstehst du? Aber er wollte, das war eine jüdische Erwartung. Und wenn ich das ganze Dritte Reich anschaue, das war alles messianisch aufgebaut. Wie sie da ein Heil gerufen haben, die ganzen Massen. Und sie haben das Heil erwartet. Ein Stichwort des messianischen Reiches ist Heil. Wenn die Deutschen bibelfest gewesen wären, hätten sie gemerkt, der jüdische Glaube ist, und der deutsche Glaube, die waren das gleiche, die wollten alle nur den Messias haben. Die falsche Messias-Erwartung hat sowohl Deutschland als auch die Juden ins Unglück gestürzt. Diese Millionen Tote, KZ, weil sie nur den Messias erwarten, der wird das Recht sorgen und das Recht bringen und dergleichen. Jesu Zeit war genauso wie all die Zeiten, waren, wo die falschen Messias aufgetreten sind. Und in den letzten Tagen, da heißt es immer wieder von den messianischen Leuten, da wird der Messias kommen. Auch die ganzen Israels-Fans, die sind begeistert und sie warten, dass der Tempel gebaut wird, da ist das Großreich Israel wieder entsteht. Und was sagt Jesus vom Tempel? Jesus war total anders. Da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Das wahrscheinlich, wo sein Vater Josef mitgearbeitet hat am Bau des Tempels unter Herodes und seine Mutter wahrscheinlich auch das große Tuch gewebt hat, den großen Vorhang für den Tempel nach den Überlieferungen. Er sprach von einem kommenden Reich und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus zog als Messias nach Jerusalem ein, hat Aufmerksamkeit erregt damals. Seine Taufe erweckte die messianische Hoffnungen, aber das war total anders als das, was sie sich vorgestellt haben, als Jesus kam. Er kam in Niedrigkeit, ich werde die nächsten Tagen darüber sprechen. Wie war Jesus wirklich? Er kam nicht mit Glanz und Gloria, mit Pauken und Trompeten. Gott bekannte sich zu Jesus öffentlich am Jordan. Das ist mein lieber Sohn, den sollte hören. Es war eine messianische Offenbarung. Später auf dem Berg der Verklärung war es genau das Gleiche. Jesus wurde proklamiert als der Messias. Aber die haben es nicht begriffen. Herr, hier ist gut sein, lass uns eine Hütte für dich, für Moses, für Elia bauen. Die jüdische Messias-Erwartungen war nichts anderes als die zweite Versuchung Jesu. Und die wird wiedergegeben in Matthäus Kapitel 4, bei der Versuchung Jesu, ab Vers 5. Und der Teufel führte Jesus auf die Sinne und sagte, schau, das sind alle Reiche, die kannst du alle haben. Fall nur nieder und bet mich an. Also genau dorthin, wo die Juden den Messias erwarteten. Die Juden erwarteten einen Messias, dass der in den Tempel kommt und von dem Dach des Tempels runterspringt, womöglich. Das wollte der Teufel. Er wollte Jesus das Genick brechen. Aber Jesus tat dieses Gefallen nicht. Jesus sollte diese Erwartung gemäß dem Volk zeigen. Ich bin der Messias. Aber er hat es nicht gezeigt. Und Deshalb, wir müssen auch sehr vorsichtig sein, auch in unserem geistlichen Leben. Wir erwarten viele Dinge ganz falsch von Jesus, dass der Herr heilt, dass der Herr befreit, dass der Herr segnet, dass der Herr Erfolg gibt. Und es kommt alles ganz anders. Wir werden uns an Jesus noch ganz schön ärgern, wenn wir wirklich ernst im Glauben meinen. Natürlich, wenn wir oberflächlich sind, Larifari Christen sind, wir werden das gar nicht merken. Wir werden einfach mit dem Strom der Massen mitschwimmen. Jesus hatte selbst 3,5 Jahre später dem Pilatus gesagt, du, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das, was der Teufel am Anfang seines Lebens gesetzt hat, alle diese Reiche will ich geben. Und er sagt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, meine Knechte würden für mich streiten. Aber selbst die Jünger, die Jesus nachfolgen und ihn als Messias akzeptiert haben, die werden nicht diesem Juden-Messias nachspringen. Und Jesus war kein jüdischer Messias als solches, er war der Heiland der Welt. Jesus ließ sich schlagen, verspotten, ans Kreuz nageln und so weiter, als statt dieser Versuchung hinnachzugeben, spring vom Kreuz runter, steig vom Kreuz runter und wir werden glauben, dass du der Messias bist. Sie wollen Zeichen, sie haben Zeichen gefordert. Johannes der Täufer war der Vorläufer von Jesus. Von ihm heißt es, er kommt in der Kraft Elias, Matthäus Kapitel 4, Vers 5. Er sollte der Vorläufer des Messias sein. Und dann, Jesus war ganz anders. Er hat Zeichen gewirkt und die Leute hätten an den Zeichen erkennen sollen, das ist der Messias. Aber Jesus sagte, dieses Volk kriegt kein anderes Zeichen als das Zeichen Jonas im Bauch des Fisches. Und all das hat es Israel nicht erlebt. Im ganzen Kapitel des Propheten Jesaja, Kapitel 53 und so weiter, ist vom Tod des Messias die Rede, von seinem Begräbnis, von dem Lösegeld, was er bezahlen wird und von seinem ersten Kommen. Da ist nicht so Glanz und Gloria. Hätten die Leute die Bibel ein bisschen aufmerksam gelesen und nicht nur gleich das interpretiert, was ihnen gefallen hat, den großen, starken Gott und Heiland und Erlöser und Messias, der das Großreich Davids wiederherstellt, von Euphrat bis zum Nil und vom Mittelmeer bis, was weiß ich, bis in die Wüste. Er kam, um zu sterben. Er kommt nicht als ein mächtiger König. Und das hätten die Leute damals wissen sollen. Wenn sie Kapitel 53 vom Jesaja gelesen hätten, sie hätten gemerkt, das ist nicht, was wir erwarten, was unsere Rabbiner predigen, ist ein falscher Jesus. Und der Teufel predigt immer einen falschen Jesus, einen falschen Messias. Der kommt nicht in große himmlische Herrlichkeit, er kommt in Niedrigkeit und Demut. Und das wird bei seinem Kommen geschehen, diese große Herrlichkeit. Und dann werden ihn sehen, alle Augen, auch die, die in ihn gestochen haben. Das sind die Juden, das sind die Römer. Wenn die Juden die Bibel aufmerksam gelesen hätten, und auch die Deutschen auch, hätten sie schnell gemerkt, dass der Hitler nicht der Messias ist, dass der Karl Marx kein Messias ist und dass all die anderen Rabbiner und Lehrer und was weiß ich, keine Messias sind. Der wahre Messias wird den Tempel in Jerusalem nicht mehr aufbauen. Denn wenn das passieren würde, das heißt wieder, da müsste Priestertum eingeführt werden, wir müssen wieder Opfer bringen, die armen Tiere schlachten massenweise, wir möchten all das tun, was das Gesetz verlangt hat. Jesus ist das Gesetzes Erfüllung. Er hat es alles abgeschafft, Gott sei Dank. Er starb für die Sünden seines Volkes oder für die Sünden der Menschen überhaupt. Und er gab sein Blut als Lösegeld, so steht es in der Bibel. Er erfüllte den Zweck des ersten Kommenden des Messias. Er starb ein für alle Mal für alle Sünden und es müssen keine Opfer mehr gebracht werden. Wir sind versöhnt mit Gott für alle Zeit und alle Ewigkeit. Und wer das begreift und wer das erfasst, der Vergebung der Sünden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer das alles hört vom Kreuz, der hat das messianische Reich erfahren. Und wer an Jesus glaubt und wer an Jesus annimmt, der ist bereits im messianischen Reich. Sogar der Schächer, der zuerst geschimpft, geflucht und ja sich geärgert hat, der hat gesagt, Meister oder Herr, wenn du mal in dein Reich kommst, denk an mich. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das Paradies ist nichts anderes als das messianische Reich, wo Friede ist, wo Fülle ist, wo man geborgen ist, wo man Frieden hat. So, wenn wir die Bibel aufmerksam studieren, Jesus war total anders. Und die Propheten der Bibel, die haben genau geweissagt, und das haben die Juden in ihrem Alten Testament in der Septuaginta gehabt. Ich denke nur an Daniel Kapitel 9. Daniel zeigt ganz deutlich, wenn der wahre Messias das erste Mal kommt, wird er kein herrliches messianisches Zeitalter anbrechen lassen, mit einem globalen Frieden. Jesus hat keinen Frieden gebracht. Die meisten Leute denken, er hat Frieden gebracht. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Zwischen Mutter und Tochter, Sohn und Vater. Und zwischen Menschen hin und her, Generation zu Generation. Und seit Jesus gibt es die Kriege, die ganzen Kreuzzüge, all die Kriege der letzten, 2000 Jahren waren religiöse Kriege. Aber die Leute haben die Bibel nicht gelesen. Hätten sie Daniel Kapitel 9 gelesen? Sie haben also darauf nicht geachtet. Und er würde, was die Rabbiner erzählen, er würde die Juden, die Römer aus dem Lande Israel schmeißen und so weiter. Genau das Gegenteil passiert. Die Römer kamen 70 nach Christus und haben den Tempel, dem Erdboden plattgewalzt. Die Juden in die Verbannung geführt. In Daniel Kapitel 9, Vers 26 und 27 und die diese Versen lesen vom ersten Kommen des Messias. Und die Stadt und die heilige Stätte, das Volk und so weiter, wird von mächtigen Armeen besetzt und es wird ins Verderben bringen. Das geht über die Zeit Daniels hier und er spricht. Und bis zum Ende wird es Krieg geben in Israel. Das, was beschlossen ist, das wird verkündigt, dass es Krieg gibt. Und Jesus sagte, es werden Kriege geben. Matthäus 24, Kriege und Hungersnöte und all das. Diese Prophezeiung von Daniel erfüllte sich 70 nach Christus. Römische Legionen und dem General Titus haben den Tempel und Jerusalem zerstört. Von wegen, dass er Jerusalem zur großen Welthauptstadt macht. Zu einem Kaff ist es geworden. Juden wurden sogar verboten unter Hadrian, Jerusalem zu betreten. Sogar bei Todesstrafe. Ja. Und dass sie nur vom Ölberg von der anderen Seite angucken konnte. Jerusalem, Jerusalem. Vergiss es. Die Zeit hat sich erfüllt, als Jesus kam. Es gibt keinen weiteren Grund, warum der Tempel gebaut werden sollte, warum Jerusalem wieder das Zentrum werden sollte. Dass wieder Opfersystem kommt, dass wieder Priesterschaft eingesetzt wird. Und die ganzen Israel-Fans, die glauben schon, der Grundstein für den Tempel ist schon da. Wer das wartet, der wartet auf den Antichristen. Denn der Antichrist wird sich in den Tempel setzen. So steht es in der Bibel. Aber die meisten lesen die Bibel nicht. Und deshalb, ich habe mich entschlossen, jetzt auch in der nächsten Zeit sogar mit meinem Bibelstudium anfangen. Aber nur natürlich diese Internet-Bibelschule und so weiter, dass die wieder läuft. Ich will fertig machen, das Neue Testament und dann auch rangehen an das Alte Testament, dass die Leute wieder lernen, die Bibel zu studieren, die Bibel zu forschen. Aus Mangel an der Erkenntnis des Herrn geht das Volk Gottes zugrunde, weil sie den Herrn nicht kapiert haben, so wie damals. Sie haben nicht kapiert. So wie bis der Adolf Hitler kam. Sie haben es nicht kapiert. Stalin war auch so ein Messias. Das Vaterland, das ist von den Nazis dann befreit. Alle möglichen. Ich denke nur auch, Trump ist so ein Messias. Jetzt America first, verstehst du? Alles, was zuerst ist, was Gott die Ehre nimmt, das ist dämonisch. Jesus hat den alten Bund erfüllt. Er hat als vollkommener Mensch uns mit Gott versöhnt, als Lamm Gottes, die Sünde der Menschen hinweggetragen. Und wer Jesus jetzt im Glauben erblickt, wird geheilt, gerettet. Mose selbst sagt, sogar er beweist es hier. Und natürlich Mohammed hat auch diesen Vers genommen. Darauf sprach der Herr zu mir, sagt Moses, der Herr wird einen Propheten gleich wie mich erwecken aus eurer Mitte. Ja. Der Herr wird erwecken. Moses sagte, ich bin nicht der Messias, obwohl es Israel aus Ägypten rausgeführt hatte, durch die Wüste 40 Jahre begleitet. Der hat wirklich messianische Zeichen getan und Wunder gewirkt. Das Volk 40 Jahre mit Brot versorgt, mit Wachteln und was auch immer. Und dieser Prophet Jesus ist der verheißene Messias. Petrus sagte zu den Juden in seiner Predigt, auf ihn sollt ihr hören, gemäß all dem, was er zu euch geredet hat. Auf ihn sollt ihr hören, nicht nur dass sie selbst gehört haben, die Stimme vom Himmel, sondern Petrus predigt, auf ihn sollt ihr hören. Und in Apostelgeschichte 3, Vers 22 und 23 heißt es wahrlich, jede Seele, die auf jeden Propheten nicht hört, wird er aus der Mitte seines Volkes ausrotten. Jeder, der nicht auf Jesus hört, also das hat schon Moses geweissagt, Petrus bezieht sich auf diese gleiche Bibelstelle, jede Seele, die auf Jesus nicht hört, wird aus seinem Volk ausgerottet. Sogar aus dem Land vertrieben. Deshalb wurden die Juden in alle Herrenländer verstreut und keiner wollte sie mehr haben. Und seit der Kreuzigung Jesus, seitdem sie ihren Messias gekreuzigt haben, seitdem der Pilatus in drei Sprachen geschrieben hat, Jahwe, Und als die Rabbiner und die Juden, die hohen Priester sahen, die waren schockiert, die waren bleich. Sag nicht, schreib nicht, dass der Jahwe hier am Kreuz hängt, sondern sagt, er hätte gesagt, er wäre der Sohn Gottes. Das wollten sie wegschaffen. Wer Jesus nicht akzeptiert, der wird aus dem Volk ausgerottet, aus dem Volk Gottes. Das ist eine ernste Sache. Das mosaische Gesetz, die Psalmen und die Propheten erhalten so viele Prophezeiungen auf Jesus, über sein Kommen als Messias. Sie sagen voraus, wann er kommen soll, wo er kommen soll, dass er in Bethlehem geboren wird. Das haben sogar die Weisen erfahren durch das Nachforschen vom Herodes, als sie nach Jerusalem kamen, an die falsche Adresse. Dann in Bethlehem, und du Bethlehem, Ephrata, du bist eine kleine Stadt, aus dir soll der Messias kommen, der Erlöser kommen. Aber was haben die Leute gemacht? Sie haben nur beim Bibellesen nur Rosinen rausgepickt. Das Gleiche machen sie heute noch. Immer nur die Verheißungen, immer nur das Schöne, immer nur das Vorteilhafte. Aber sie haben Jesus nicht anerkannt und nicht erkannt. Und der Herodes ist nicht hingegangen, um den Messias anzubeten, wie die Weisen. Und Gott hat sie umgeleitet, auf einen anderen Weg nach Hause zu gehen. Lies mal diese ganzen biblischen Geschichten, sogar die Weihnachtsgeschichte. Lies mal. Und was macht der Herodes? Er geht zu Morden nach Bethlehem und ermordet Tausende von Kindern. Das waren die ersten Märtyrer für Jesus, die Kinder von Bethlehem damals. Jesus ist eine reelle Person, die gelebt hat, gestorben ist und die auch leibhaftig in den Himmel aufgenommen wurde. Gott hat ihn auferweckt. Lies mal Apostelgeschichte 7, Vers 56, wie Stephanus predigt. Und Gott hat ihn auferweckt, nicht die Hohepriester und nicht die Rabbiner. Und nicht irgendein Mensch, Gott hat ihn auferweckt. Jesus als Messias war bei den Juden ein Unerwarteter. Der war total anders, das ist mein Thema. Sogar der Johannes, muss ich vorstellen, der Johannes, als Jesus ihm begegnete mit der Mutter Maria, da hüpfte im Bauch der Elisabeth, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dieser Johannes kapiert nicht und begreift nicht. In Matthäus 11, Vers 3 lesen wir, dann schickt er Boten zu Jesus und sagt, erkundigt euch, bist du der, da kommen soll, oder sollen wir eines anderen warten? Selbst der Wegbereiter Jesu war nicht mehr sicher. Selbst er zweifelt an die Sendung Jesu. Jesus kommt als Messias und er war als Messias da. In Johannes 4, Vers 24, die samaritische Frau sagt, ich weiß, und damals war eine ganz große messianische Erwartung, nicht nur bei den Juden, im ganzen Orient. Ich weiß, dass der Messias kommt. Und ich weiß, dass der Messias kommt. Und was sagt Jesus? Der ist schon da. Der spricht mit dir. Kapierst du das nicht? Philippus, als er seinen Freund Nathanael zu Jesus führen möchte, Johannes 1, Vers 41, der sagt, wir haben den Messias gefunden. Damals bei der Taufe hat er das miterlebt, er war dabei, obwohl er selber nicht glauben konnte, was kann Gutes aus Nazareth kommen. Der wird zu Jesus geführt durch seinen Freund Philippus. Wir haben den Messias gefunden. Komm und sieh. Ich habe mich über Jesus beschäftigt, als ich gläubig wurde. Ich wollte genau wissen, ist er oder ist er nicht? Kann ich mich auf ihn verlassen oder nicht? Kann ich seinen Worten trauen oder nicht? Kann ich auf ihn warten oder nicht? Und weißt du, der Teufel kommt immer wieder mit Zweifel. Ist er wirklich der echte, wahre Messias? Mein Heiland, mein Erlöser, mein Erretter, mein Befreier, mein Heiler? Damals hat man viel über den Messias, den Heiland, diskutiert. In Matthäus 22, Vers 42, da fragten seine Jünger, oder fragte Jesus seine Jünger, was denkt ihr über den Messias? Wessen Sohn wird es sein? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Durch deine Logik kannst du Jesus nicht begreifen, er ist zu fremdartig, zu ausländisch. Zu unnatürlich, so übernatürlich. Ja, ich werde Ihnen in den nächsten Tagen darüber noch mehr sagen. Mit Verstand wirst du nicht fassen. Wir brauchen dazu die Offenbarung Gottes, dass er der Messias ist, dass er der Weg ist, dass er die Wahrheit ist, dass er die Auferstehung ist, dass er das Brot des Lebens ist. Die Leute haben damals bestimmte Vorstellungen gehabt und wir haben auch mal bestimmte Vorstellungen. Wenn ich an Jesus glaube, habe ich keine Probleme mehr. Finde ich gesund. Perfekt, vollkommen. Die meisten Leute haben falsche Vorstellungen gehabt, wie und was der Messias sein wird. Sie haben gesagt, wenn der Messias kommt, dann wird er mehr Zeichen tun, denn dieser hier tut als Jesus. Und Jesus hat massenweise Zeichen getan, Johannes 7, Vers 31. Der hat massenweise Zeichen getan. An einem Tag, liest man mal Matthäus 8, da hat er so viele Zeichen, er heilte sie alle. Alle, die sich an ihn wandten, alle, die ihn anriefen. Er hat viele Zeichen getan, er hat sogar die Zeichen eines Messias getan. Er hat Leute gespeist in der Wüste. Nach der Bergpredigt, Tausende sind satt geworden. Und Petrus bekennt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ganz Israel hielt Ausschau nach dem Messias. Und sie hatten ein ganz bestimmtes Bild von dem Messias. Und das ist sehr gefährlich, wenn du ein bestimmtes Bild von Gott hast. Denn in der Bibel heißt es, du sollst dir kein Bildnis machen. Weder von dem, was im Himmel ist, noch was auf Erden ist, noch was unter der Erde ist. Und jedes Bild ist überholt. Wenn ich heute ein Foto von euch mache, das Foto gilt schon gestern, schon morgen nicht mehr. Ist schon alt. Da hat sich so viel verändert. Das Bild von einer Gemeinde gilt nicht mehr. Wenn ich jetzt ein Foto mache, das hat sich schon so verändert, ist schon alt. Und nichts ist älter als eine Zeitung von gestern, zum Beispiel. Deshalb, wir brauchen einen lebendigen Heiland, der aktiv ist, der lebt. Und Israel hat eine Vorstellung gehabt, so wie der Moses war, so wie der war. Und viele Leute haben sogar, wenn wir von der Erweckung reden, dann haben viele Leute so Vorstellungen, wie früher, dass Leute zack, 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 zack bekehrt und gleich taufen und gleich in den Himmel entrückt werden. Wir haben falsche Vorstellungen. Das muss so und so passieren, wie früher. Also früher war der liebe Gott noch da. Ja, der ist immer noch da. Wir haben es nur nicht gemerkt. So, nur einmal sprach Jesus die jüdische Messias-Vorstellung aus, in Johannes Kapitel 6, Vers 15, wo Jesus einmal den Gedanken hat, geht nicht auf der Heidenstraße und so weiter. Und wo er dann das Brot vermehrt und sie wollten ihn zum Brotkönig machen. Und Jesus hat sich versteckt, er wollte nicht, dass sie ihn zum Brotkönig machen. Das ist ja doch fein. Da gehe ich 40 Jahre lang und lese Manna vor der Haustür und bin gut versorgt. Als damals die Massenspeise, da wollten sie ihn zum König machen. Jesus hat sich versteckt, wollte sich nicht huldigen lassen und sich vom Volk bejubeln lassen. Nein. Und als er in Jerusalem einzog, Hosianna, Hosianna, oh Hosianna. Aber dann sagt Jesus, ich werde wiederkommen, wenn ihr nochmals Hosianna sagt. Die Leute haben nicht aufgehört, oder die haben aufgehört, Hosianna zu rufen. Die haben gesagt, kreuzigen, kreuzigen, kreuzigen. Und seitdem verachtet das jüdische Volk Jesus, wollte Jesus sogar aus ihrem Talmud auslöschen. Sie waren Jesus kritisch eingestellt bis heute. Und interessant ist auch, was ich beobachtet habe, wenn ich so die hebräische Literatur lese, nach Jesus, nach seiner Kreuzigung und Auferstehung und so weiter, und nachdem Paulus Christ wurde und sich bekehrte und seine Missionsreisen machen, kaum ein jüdischer Mensch hat sein Kind Paul oder Paulchen genannt. Sie haben nicht nur Jesus verleugnet, sondern auch Paulus. Denn Paulus ist eigentlich für die der Erfinder des Christentums. Eigentlich sollten wir heute Paulaner heißen, nicht Christen. Verstehst du? Aber nur als Beispiel, die wollen mit Paulus nichts zu tun haben. Also in den ersten zwei Jahrhunderten des Judentums werden es so kaum mehr Kinder, die Paulchen heißen. Oder Paul? Ja, in aller Liebe. Sie haben Jesus nicht angenommen. Sie haben Jesus verachtet, weil er nicht ihrer Vorstellung, ihrer Hoffnung, der Hoffnung Israels nicht entsprochen hat. Und so haben sie auch ihn behandelt. Dort am Kreuz. Wir wollen lieber den Verbrecher Barabbas haben und nicht diesen Messias oder diesen Christus oder wie er sich auch immer nennt. Ich spreche das jetzt nur so. Weißt du, und der jüdische Geschichtsschreiber Flavius, der beschreibt und bezeugt die Kreuzigung Jesu, die hat wirklich stattgefunden und so weiter. Und von außen in seiner Literatur bezeugt er, der Christus ist den Juden ein Ärgernis geworden, den Griechen eine Torheit, 1. Korinther 1, Vers 23. Und Paulus sagt, und uns ist er eine Gotteskraft geworden. Wir, die wir an ihn glauben, Jesus wirkt anders. Oder wirkte anders, als die Menschen sich ihn damals vorstellten. Und ich darf sagen, der Herr Jesus wirkt bis heute anders. Weil wir haben eine falsche Vorstellung auch von Jesus. Wir sind so wie die Nazis von diesen jüdischen Aberglauben geprägt waren, der Messias, Heil Hitler, verstehst du, oder wie sie auch alle geschrien haben. Das Heil kommt von Jesus und sonst von niemand anders. Jesus war den Juden ein Ärgernis. Sie haben sich gegen ihn empört. Und die Juden haben mit ihrem Ärgernis und mit ihrer Empörung die ganze Menschheit damit angesteckt und infiziert. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das war ihre Philosophie. Und sie haben die Menschheit vergiftet. Du kannst hingehen, wo du willst. Denn du musst dann deine Krone niederlegen. Du musst vom Thron runtersteigen, sogar von deinem Ego. Wenn du Jesus Christus annimmst, du darfst nicht mehr stolz sein, sondern alle Ruhm und alle Ehre gehört ihm. Diese 24 Ältesten legen in der Offenbarung die Kronen zu den Füßen des Lammes nieder. Warum? Weil Jesus nicht das tat, was die Juden wollten und erwarteten. Und er hat sich sogar noch zum Widerspruch gereizt. Das ist das Schlimme dabei. Jesus hat extra sie provoziert. Ich habe mich damit beschäftigt, hat mich zum Nachdenken bewegt. Er lieferte ihnen keine Beweise seiner Göttlichkeit. Keine Beweise seiner Göttlichkeit. Er stieg nicht vom Kreuz herab. Im Gegenteil, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er starb. Dass bei diesem Sterben sogar der römische Soldat gläubig wurde, denn so ist noch keiner gestorben. Er spricht ein kurzes Gebet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, und weg war er. Dann sagt er, guck mal, so prompt hat Gott das Gebet erhört. Und nicht nur das, plötzlich ist ein Erdbeben da, plötzlich verdunkelt sich die Sonne für 3 Stunden, plötzlich zerreißt im Tempel der Vorhang. Also, das ist unmöglich, verstehst du? Und Gott hat sich zu Jesus bekannt als den Messias. Er brauchte nicht die Anerkennung von dem Volk da unten, von niemand. Er lieferte keinen Beweis für seine Göttlichkeit. Im Gegenteil, er machte keine Steine zu Brot und er sprang nicht vom Tempel runter. Er kam als Widerspruch. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Matthäus Kapitel 26, Vers 64. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und ich musste sagen, wenn ich jetzt ein Jude gewesen wäre, damals zu jener Zeit, muss ich sagen, das war ein ärgerlicher Messias. Jesus, der will Messias sein. Ja, und der macht nichts, was wir als Volk uns wünschen. Schau die Politiker an. Verstehst du? Die Politiker machen auch nichts, was die Leute wollen. Die machen da ihren Kopf. Sobald sie gewählt sind, haben sie alle Wahlversprechen vergessen. Jesus kam als der leidende Messias. Was hat das Volk sich so an Jesus geärgert? Lass uns darüber nachdenken. Jesus war für das Volk zu hoch. Die Juden haben Jesus nicht verstanden, weil er zu intelligent war. Er war viel zu gut für seine Zeit und für die Menschen damals. Er sprach nicht so wie die schriftgelehrten Pharisäer, sondern wann er sprach, sprach er mit Vollmacht. Markus Kapitel 1, Vers 22. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ist, was die Leute entsetzte. Der schleimte nicht, der raspelte kein Süßholz, sondern er sagte, was die Wahrheit ist. Das war Jesus. Er redete, wie Gott redet. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, so hat kein Mensch geredet. Und Lukas Kapitel 10, Vers 2. Und da sprachen sie ihm, sag, aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir die Macht gegeben? Wir kennen ja diese Passage. Und dann sagt er, ja gut, ich sag's euch. Aber sag mir, war die Taufe von Gott oder war sie von Menschen? Der war schlagfertig. Jesus war viel zu schlagfertig für die Juden. Die Juden dachten, sie sind schon intelligent. Und sie hätten die Weisheit mit Schöpflöffel gefressen. Aber Jesus ist schlagfertig. Dann, als sie sagten, ja, was soll man dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Dann sagte er, na, weiß ich nicht genau. Zeig mir eine Münze. Und als dann einer der Römer oder der Juden eine Münze zeigt, dann sagt er, gib dem Kaiser, was Kaiser und Gott, was Gott ist. Die konnten nichts gegen Jesus einhaken. Jesus war aalglatt in aller Liebe. Das war Jesus schlagfertig. Und dann in Markus Kapitel 2, Vers 9 und folgende Vers. Was ist leichter, als er den Kranken dort heilt? Was ist leichter, zu dem Gelähmten hier zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause? Was ist leichter? Er redet in Vollmacht. Die Leute haben kritisiert, ja, schwätzen kann jeder. Aber er sagt, was ist leichter? Damit ihr aber wisst, dass es Menschensohn, also Jesus, Vollmacht hat, Sünden zu vergeben hier auf Erden, sage ich zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Er hat in Vollmacht geredet. So hat kein Schriftgelehrter, kein Pharisäer, kein Rabbiner gesprochen. Er war ein Mensch, von Menschen besser als alle Menschen. Er war ohne Sünde. Wer kann mir eine Sünde nachweisen? Als die Ehebrecherin gesteinigt werden sollte, dann sagte, wer ohne euch, ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So hat Jesus alle fertig gemacht. In aller Liebe, verstehst du? Er war schlagfertig, er war nicht auf den Mund gefallen. Er war Sohn Gottes. Das war zu hoch für die Juden damals. Und Jesus war ganz groß und denen überlegen in allen Dingen. In Jesaja Kapitel 9, Vers 5 heißt es, ein Knabe ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, also die Weihnachtsbotschaft. Und er nahm das Gesetz auf sich, um es zu bewahren, dass sein Name genannt wird, Wunderrat, starker Gott, ewig Vater. Das war Jesus. Und in seinen Tagen wird es viel Frieden geben. Wo ist denn das? Als Jesus kam, gab es keinen Frieden. Haben sich die Leute zerstritten. Innerhalb vom Judentum, da gab es die Schriftgelehrten, da gab es die Sadduzäer, da gab es die Pharisäer, da gab es die Essener und es gab noch ganz eine andere Menge von Sekten im Volk. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Wenn sie das gelesen hätten, hätten sie kapiert, dass der Messias ist und er wird Wunderrat, ewig Vater, starker Gott genannt, aber das ist alles nicht der Fall hier. Als Jesus in Nazareth sich vorstellte und genau diese Stelle hier zitierte, die wollten in den Vorhang, den Berg, den Abhang hinunterstürzen, die wollten ihn auflösen und ihn liquidieren. Und er ließ gerade diese Stelle, der Geist des Herrn ist auf mir, den Armen das Evangelium zu predigen. Und dann haben sie gesagt, er macht sich selbst zu Gott. Er macht sich selbst zu Gott. Es wäre eine Botschaft für sich selbst. Er macht sich selbst zu Gott. So hat Israel einen Anschluss an Jesus genommen. In Johannes 10, Vers 33. Da heißt es hier, nägen wir nicht wegen einer guten Tat, sollst du sterben, haben die gesagt. Nein, die wollten steinigen. Nicht wegen einer guten Tat sollst du sterben, antworten sie. Sondern weil du nicht aufhörst, Gott zu lästern oder zu verlästern. Du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem, du bist Gott. Verstehst? Genau das. Und heutzutage, wenn ein ernster Christ sagt, ich glaube an Jesus, das kann jeder an Jesus glauben. Und ich werde hier Dinge zitieren in den nächsten Tagen, dass du sagst, ja, so ist Jesus gar nicht, verstehst du? Und das ist so schwierig, an Jesus zu glauben. Da musst du dich wirklich überwinden, da musst du sterben, da muss dein altes Wesen, deine alte Natur gekreuzigt werden, damit du überhaupt an ihn glauben kannst. Du musst dich alles aufgeben, alles loslassen. Und dann kannst du das richtig an Jesus glauben. Das werde ich darüber sprechen. Aber hier, plötzlich du sagst, ich glaube an Jesus. Gott ist in mir. Ich bin ein Kind Gottes. Wer kann das sagen? Verstehst du? Schon hier fängt das große Problem an. Ich bin ein Kind Gottes. Du übertreibst, du spinnst, du fantasierst, bildest dir was ein. Aber genau das war, was hier die Juden Jesus vorgeworfen hat. Und so wurde Jesus zum Todfeind Israels. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Nach dieser Antwort waren sie erst recht entschlossen, ihn umzubringen. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Jünger Jesu. Du hast es dir so gar nicht gesehen. Sagst du vielleicht, oder sagen sie, ich weiß, was die Leute argumentieren. Warst du dabei, als Gott die Welt erschaffen hat? Ja, ich war nicht dabei. Und trotzdem hat er sie erschaffen. Denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften missachtet, steht hier, sondern sogar Gott seinen Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. So steht es hier, Johannes 5, Vers 18, kannst nachlesen. Er hat sich sogar Gott als Vater genannt. Ne, sag doch, Gott ist mein Vater, er ist mein Versorger, er ist mein alles mir. Und du wirst aus der Kirche rausgeworfen, kopfüber. Er macht sich Gott gleich. Und er beweist es ihnen, dass er Gott gleich ist. Genau das hat der Teufel erzählt. Ihr werdet Gott gleich sein. Und durch Jesus Christus sind wir Gott gleich. Sind wir auf der Ebene, dass wir mit dem Vater reden, so wie Adam mit Gott geredet hat. Und Jesus vergibt die Sünden und heilt die Menschen. Er sagt, guck mal, wenn ich nicht Gottes Sohn wäre, hätte ich keine Vollmacht, meine Worte wären nur Luftblase. Aber es stimmt, was ich sage. Nimm dein Bett, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und du siehst, das hat funktioniert. Und wenn du anfängst, reell an Gott zu glauben, merkst du plötzlich, die Bibel funktioniert. Der Heilige Geist ist eine Realität. Und doch ignorierten sie, weil sie nicht sehen wollten, nicht wahrhaben wollten. Was du nicht wahrhaben willst, wird nicht funktionieren. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt, keine 10 Pferde bringe mich hin, wenn ich nicht will. Ja? Israel stand fest und sagt, wir glauben es nicht. Niemand kann Sünden vergeben als Gott. Ja, das mag sein, aber ich muss vergeben. Und Jesus hat am Kreuz vergeben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung ist, ich spreche im Namen Gottes aus, die Vergebung. Ich gebe die Gnade, die Güte, die Barmherzigkeit Gottes weiter. Markus Kapitel 2, Vers 7. Und du siehst, ich beweise, ich forsche nach Jesus, ich frage nach Jesus, ich forsche und ich möchte so viel Bibelstellen wie möglich hier in den Raum stellen. Markus Kapitel 2, Vers 7. Was bildet er sich ein, haben sie gesagt. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Nein, ich muss mir selber vergeben zuerst einmal. Ich muss anderen vergeben. Und ich muss sogar Gott vergeben, weil er mich nicht so führt und leitet, wie ich gerne gehabt hätte. Und weil er nicht alle meine Herzenswünsche erfüllt und alle meine Träume verwirklicht. Verstehst du? Ich muss sagen, Gott, dein Wille geschehe. Und ich muss sogar dem Teufel vergeben, der mich so plagt und quält und so weiter. Wir sollen unsere Feinde lieben. Und der Teufel ist einer unserer Feinde, der Erzfeind meiner Seele. Was bildet sich der ein? Nur Gott kann Sünden vergeben. Du kannst die Sünde nur dort vergeben, der gegen dich sündigt. Wenn du dich gegen dich selbst gesündigt hast, musst du selber vergeben. Wenn ein anderer gegen dich sündigt, musst du dem anderen vergeben, der dich an dir sich versündigt hat. Du kannst nicht sagen, ich vergebe die Sünden. Nein, wer sich irgendwo an dir versündigt hat, in welcher Art auch immer, du sprichst die Vergebung aus. Und Jesus hat den sturen Ein-Gott-Glauben Israels zerstört. Hör mir gut zu. Den sturen Ein-Gott-Glauben. Die Israeliten und die Moslems bekennen bis heute das Gleiche, die sind miteinander verwandt, kommen aus der gleichen Steppe. Matthäus Kapitel 23, Vers 5. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott. Allah hat keinen Sohn, verstehst du? Die proklamieren ständig überall, dass nur einen Gott gibt. Und der Herr Jesus zerstört diesen einen Gottglauben der Juden. Und das war ihr Fundament, verstehst du? Wie bei den Moslems bis heute. Gott hat keinen Sohn. Und jetzt hebt Jesus dieses alles aus. Und es ist fast jetzt eine Todsünde für einen Juden. Ein Verbrechen. Er lästert Gott. Er gibt sich aus als Sohn Gottes, als Kind Gottes. Gott hat keine Söhne. Oh, Gott hat viele, viele, viele Kinder. Glaub mir das. Nicht nur der Abraham, sondern Gott hat viele Kinder. Verstehst du das hier? Jesus bringt den einzigen Gott unter den Menschen. Er macht Gott menschlich. Halleluja, Halleluja. Er macht Gott menschlich. Und plötzlich sagt er, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So wie Gott. Wenn zwei Juden über Gott reden, ist Gott mitten unter ihnen, heißt es bei den Juden. So, und wenn du über Gott redest, über Jesus redest, ist Gott mitten unter dir. Unter uns, wenn du über den Heiligen Geist sprichst, ist der Heilige Geist, wenn du mit einem anderen Menschen über den Heiligen Geist sprichst, ist der Heilige Geist unter uns, in aller Liebe. Und die Propheten haben zwar der Gemeinde verheißen, dass Gott unter ihnen wohnen wird, aber nicht so wie Jesus das gepredigt hat und vorgemacht hat, wo zwei oder drei eins werden, ist er mitten unter ihnen. Das haben wir erlebt, als die Emmaus-Brüder da Jerusalem verließen und sie sprachen, musste Christus nicht leiden, musste das nicht alles passieren, musste das nicht alles sein. Und plötzlich steht Jesus dann mittendrin und spricht mit ihnen. Er ist gegenwärtig, wo zwei oder drei sich über ein Thema beschäftigen. Jesus stellt sich hinaus seinen Gleichnissen als der Bräutigam, für den der Vater eine Hochzeit macht. Er erklärt den Menschen, dass durch ihn Gott unter den Menschen wohnen will. Wer mich sieht, sieht den Vater. Stell mal sowas vor, das ist provokativ. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der fromme Jude sprach zwar von Engeln und die Jehovas Zeugen und manche andere Sekten bis heute, sie betrachten Jesus als Engel des Herrn. Sie betrachten ihn nicht als den Sohn Gottes. Aber er ist der Sohn Gottes. Der eingeborene Sohn Gottes. Johannes sagt in Johannes 3, Vers 16, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus wurde zwar als Vorschatten im Alten Testament als Engel des Herrn dargestellt. Und da, wo er ein Engel Anbetung angenommen hat, das war ein Engel des Herrn, das war Jesus. Jesus hat Anbetung angenommen. Ein Engel durfte keine Anbetung annehmen, nur Gott selbst. Du sollst Gott allein anbeten, heißt es in der Versuchungsgeschichte. Und ihm allein dienen und ihn allein ehren. Aber der Engel des Herrn in der Bibel, wo Jesus noch gar nicht geboren war, wo Jesus noch im Himmel war oder bei Gott war und wo er Menschen erschien, er hat Anbetung angenommen. Aber in manchen Passagen, wo Engel, nur Engel, dienstbare Geister da waren, die haben gesagt, bete Gott an und nicht mich. Bete Gott an. Und alle, die Anbetung annehmen, die dienen nicht Gott. Die dienen dem Teufel. Der fromme Jude sprach, Immer von Engeln des Herrn, aber nicht Jesus, der Messias. Deshalb, Jesus ist total anders. Ja, er ist der Sohn Gottes. Jesus steht über den Engeln und die Engel kamen und dienten ihm nach der Versuchung, als er den Teufel überwunden hatte. Und die Engel kamen und dienten Jesus. Nicht, dass Jesus den Engel diente, sondern die Engel dienten ihm. Er selbst ist der Höchste, der Heerführer, der Heerscharen Gottes. Er ist der Herr aller Herren. Die frommen Juden in Johannes Kapitel 8, Vers 53, die haben gesagt, er macht sich selber zu Gott. Er macht sich selber zu Gott. Nein, Gott hat ihn zu Gott gemacht. Und deshalb ist für mich ganz einfach, bei den Moslems oder den Juden zu predigen. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und Gott hat ihn erhöht über alles Mögliche. Ja, er, nicht die Menschen. Du machst dich selber zu Gott. In der Wüste, bei der Taufe, da kommt ganz still aus dem Wasser. Er sagt, man muss vor Gott allen Gehorsams erfüllen. Er hätte sich nicht taufen lassen müssen. Aber hier hat in der Taufe Johannes der Täufer ihn zum Sündenbock gemacht. Weil die Sünder nur getauft werden sollten. Und die Sünde sollte abgewaschen werden. Aber Jesus hat keine Sünde gewusst, getan. Und Jesus sagt zum Johannes den Täufer, ich bin nicht wert, dass ich dir Schuhriemen mal aufmache und so weiter. Und dass ich dich taufe. Ja, aber Jesus sagt, es gebührt alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich passe mich dem System an. Ich bin ein Teil der Menschheit. Ich bin ein Teil der Gesellschaft. Ein Teil der Religion. Deshalb wurde auch beschnitten am achten Tag. Ja, er macht sich sogar. Und als er aus dem Wasser rauskommt und steht da, da spricht eine Stimme vom Himmel, dies ist mein lieber Sohn und den sollt ihr gehorchen, auf den sollt ihr hören. Wir erleben bei der Taufe Jesu die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater spricht im Himmel, Jesus steht im Wasser und da kommt die Taube und setzt sich auf seine Schulter als der Heilige Geist. Ein Bild für den Heiligen Geist ist die Taufe. Und wir sehen, die ganze Trinität offenbart sich bei der Taufe im Jordan. Der lästert Gott. Johannes 10, Vers 33. Mehrmals haben die Juden sich über Jesus geärgert. Der gibt sich was aus, als was Besonderes wäre, dass er Sünden vergeben kann, dass nur Gott kann. Ohne Opfer, verstehst du? Denn er selbst war das Opfer, Jesus Christus. Und er vergibt den Sünden. Und dann beim hohen Priester, bist du der Sohn Gottes oder nicht? Matthäus 26, Vers 65. Du sagst es. Du sagst es. Und dazu bin ich gekommen und in diese Welt geboren. Die Leute haben sich an Jesus geärgert, grün und blau. Weil er viel zu viel von sich verlangt hat. Also nicht nur, dass er übermenschlich war, sondern dass er auch viel von, ja, für sich verlangt hat. Er sagt, wer nicht absagt allem, der kann nicht mein Jünger sein. Radikal. Er verlangte und erwartete, dass man ihn als Gott und Messias anerkennt und ihm nachfolgt und alles verlässt und ein Leben, ja, wie der reiche Jüngling, verkaufe alles, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Und das Schlimmste noch, eines der höchsten Gebote im Judentum neben dem Sabbat, du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann sagt er, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Radikal. Du siehst, Jesus ist total anders, als was die Religion damals verlangte. Das durfte nur Gott und der Messias verlangen. Du sollst ihn mehr lieben, über alles, mehr als Vater und Mutter, Bruder und Schwester und was weiß ich. Wer nicht allem absagt, was er hat. Die Juden ärgerten sich an Jesus, weil er sich an den Platz Gottes setzte und sich selbst zum Sehnsuchtsziel der Erwartung und der Hoffnung machte. Und dass er der verheißene Messias sei, da sollen wir das glauben. In Lukas 12, Vers 46, er stellt sich als der Herr. Ihr sollt ihm dienen, die Knechte sollen ihm dienen. Ja, was denkt der Mann aus der Nazarener da? Du musst vorstellen, was in den Köpfen der Juden vorgegangen ist. Die Juden sagten, er redet aus sich selbst, bildet sich selbst was ein. Er ist ein Lügenprophet. Das ist das Typische beim Judentum und das ist überall, wo Menschen nicht den Willen Gottes tun wollen. Wenn du etwas ihnen widersprichst, dann bist du gleich ein Lügenprophet. Die Geschichte hat mit den Essenern was zu tun. Die wurden auch, weil sie nicht in den Tempel beteten und weil sie nicht an den jüdischen Kalender hielten und so weiter, die haben gesagt, euer Leiter ist ein Lügenprophet. Typisch bis heute ist die Sache noch die gleiche geblieben, wie auch immer. Jesus war ein Lügenprophet für sie. Johannes 16, Vers 14. Hör, was er über den Heiligen Geist sagt. Denn er redet nicht aus dem eigenen Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er hört, auch das, was in der Zukunft geschieht, und er wird es euch verkündigen. Und so wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Ja, dieser Heilige Geist wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Wahnsinn. Hörst du das? Und das ist der Messias. Was der Vater hat, gehört auch mir. Verrückt. Und in der Geschichte vom verlorenen Sohn und so weiter, als der verlorene Junge nach Hause kommt, dann sagt der Vater, Junge, das, was meines, ist auch dein. Kapierst du nicht? Hier, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also jetzt lästert er Gott, lästert er den Heiligen Geist noch. Sie waren erstaunt, perplex, verwundert, dass sie ihn fragten, bist du mehr als unser Vater Abraham? Dann sagte er, ehe euer Vater Abraham war, war ich da. Ach, du bist nicht einmal 40 Jahre alt, haben sie ihm vorgeworfen. Und da sollst du älter sein als der Abraham. Und wir sehen in der Geschichte von Melchisedek, als Abraham den Zehnten bringt, verstehst du, da ist dieser König von Jerusalem, dieser Melchisedek, ohne Vater und Mutter, ohne Anfang und Ende. Das war Jesus, dem der Abraham den Zehnten gebracht hat, nur nebenbei. Ja, bist du mehr als unser Vater Jakob? Johannes 4, Vers 12. Und die Juden haben sich aufgeregt, dass Jesus sich sogar über Moses erhoben hat. Johannes 6, Vers 32. Und Moses war der ganze Stolz der Juden. Moses, 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 der hat so viel für uns getan. Jetzt kommt er. Noch schlimmer. Er tastet sogar noch den Tempel an, die heilige Stätte. Das Allerheiligste, die Priester, das Opfer. Wo der Priester nur einmal, ein einziges Mal im Jahr in das Allerheiligste gehen kann. Und dann erzählt er noch, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und der Tempel ist gerade eingeweiht. Gerade fertig. Verstehst du? Matthäus 12, Vers 6. Er sagt von sich, ich bin mehr als Tempel. Ich bin mehr als Salomo. Hast du das nicht in der Bibel gelesen? Und hier ist jemand mehr als das. Und dann prophezeit er über den Tempel, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und ein paar 40 Jahre später ist es so gewesen. Jesus ist provokativ und herausfordernd. Dann sagt Jesus, ja, der Vater und ich, wir sind eins. Und dann lehrt er sogar das schöne Gebet, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Genau das passiert, was Jesus lehrt. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles bedürft. Jesus hat den Menschen den Vater verkündigt, keinen Herrgott. Den Vater. Und erst durch Jesus können wir aber lieber Vater sagen. Und durch den Heiligen Geist auch. Aber lieber Vater. Vorher gab es sowas nicht. Allmächtiger Gott, der Herrscher, Jehova. Diese Namen trauen sich die Leute nicht einmal auszusprechen. Dann müssen sie nur Kürzel nehmen. Und wenn Juden heute Gott schreiben, dann machen sie schreiben sie G und einen Haken und einen TT. Vergiss es. Gott ist Papa geworden. Halleluja, durch Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, heißt es Johannes 10, Vers 30. Und das ist das Anstößige an Jesus. Er hat so einen Absolutheitsanspruch. Buddha sagt, ich bin auch nur ein Weg, von vielen Wegen, verstehst du? Oder andere Religionslehrer sagen auch, die sind noch bescheiden und demütig. Ja, ich bin auch nur einer von vielen. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin die Auferstehung. Nicht nur irgendeine Auferstehung, so aus dem Koma erwachen. Nein, Auferstehung des ewigen Lebens. Jesus war damals unbegreiflich. Also zuerst einmal unfassbar und dann unbegreiflich und viel zu hoch für die Juden und jetzt unbegreiflich. Wer versteht dich überhaupt, Herr Jesus? Er war für die Juden nicht nur zu hoch, sondern auch viel zu niedrig. Viel zu niedrig. Er trat nicht auf gegen die Obrigkeit, wie einst Elia, Isabel und Ahab und so weiter. Nein, er trat nicht. Er trat nicht gegen die Religion auf, groß. Er ließ es alles machen. Und gewähren. Er wusste, alles muss ausreifen. Und er hat sogar erzählt, lass es wachsen bis zur Ernte. Er wehrte sich auch nicht. Er verteidigte sich nicht. Er ließ sich einfach gefangen nehmen. Er hätte es machen können. Als die Kriegsknechte kamen, er hat seine Vollmacht bewiesen, als die Judenknechte kamen und ihn verhaften wollten, dann fragten sie, bist du es? Und er sagte, ich bin's. Als er das sagte, ich bin's, das ist das Göttliche, ich bin, da fielen sie wie tot zu Boden, steht in der Bibel. Er lehrte Gewaltlosigkeit. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Knechte für mich streiten. Er beanspruchte keinen Thron. Er sagte, ich möchte im Stall zur Welt kommen, das ist mir okay. Er entweihte alles Menschliche. Jesus entweihte alles Menschliche. Die ganze israelitische Messias-Vorstellung, die war fleischlich und es war nur fromme Träumerei. So wie bei vielen Christen, er kann alles. Nein, er lässt manchmal uns hängen. Er erhört nicht alle unsere Gebete. Hört ihr die Predigt da, wir werden uns alle an Jesus ärgern. Und er sagt, ihr werdet euch alle, auch Aposteln, auch meine Jünger, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Die Juden sehnten sich nach einem befreienden König. Jesus trat nicht auf wie der Davids Sohn, obwohl er das war, oder als ein politischer Messias. Er trat wie ein Knecht. Wie ein Knecht. Der wäscht sogar seinen Jüngern die Füße. Wer macht das? Welcher Fürst? Der Papst macht es nur zur Scheinheiligkeit. Aber er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Steht es immer wieder in der Bibel. Da konnte keine Adresse sagen, nicht einmal Postfach, wo man ihm einen Brief schreiben könnte. Er benutzte für seinen Einzug in Jerusalem nur einen Esel, keinen Elefanten oder Schimmel. Ja, obwohl ihm alles gehörte, Gold und Silber. Ständig hat er sich verborgen. Jede Nacht ging er irgendwo auf den Berg zu beten. Wollte den Jungen schlafen lassen. Lies mal immer wieder Johannes 7, Vers 1. Hat sich immer wieder verborgen. Auf Johannes Kapitel 8, 59. Wir sehen nirgendwo von seiner großen Messias-Herrlichkeit. Ja, das ist Zukunftsmusik. Die Messias-Herrlichkeit. Er wird kommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Und dein ist das Reich. Und dein ist die Kraft. Und dein ist die Herrlichkeit. Man sieht nur seine Wunder und Machttaten. Die zeichnen ihn aus als... Da ist was Besonderes. Es hängt an Jesus, ist was Besonderes dran. Er kam, um uns Menschen zu befreien aus dem Joch Satan, denn die Menschen waren vom Satan überwältigt. Und diese Taten und Heilungen und so weiter, das ist seine Herrlichkeit. Das ist, was den Messias ausgemacht hat. Unsere Erlösung. Und in seinen ganzen Werken und Wundern lag eine Eintönigkeit. Er heilte Lauf von Kranken, lies mal Markus 1, 31. Reinigte die Aussätzige. Ein Jude wäre nie zu einem Aussätzigen, ein Rabbiner wäre nie zu einem Aussätzigen gegangen. Verstehst du, da wäre unrein. Aber Jesus fasst sogar das kleine Mädchen, der Tochter des Jairus, an die Hand als Leiche. Und sogar, wenn der ein Rabbiner eine Leiche berührt, ist er für eine ganze Woche unrein, darf nicht mal die Bibel lesen. Damals so. Er vermied alles Glänzende. Und wenn etwas Großes passierte, dann sagte er, sagt es niemand. Ja. Markus Kapitel 2, Vers 5. Sagt es niemand, erzählt es niemand. Der Herr hat keine Publizität gebraucht. Jesus wirkt an Einzelnen seelsorglich, wie beim Nikodemus, der Frau am Jakobsbrunnen. Ja. Die Massen waren ihm unwichtig. Die waren ihm unwichtig. Bei der Verklärung Jesu, da erscheinen Moses und Elia und beide haben große, herrliche Wunder gewirkt und getan. Aber Jesus, ja, plötzlich sehen sie nur noch Jesus allein. Elia brachte eine Dürre übers Land und erlebte viele Wunder, lässt sogar Feuer vom Himmel fallen. Auch Moses wirkte gewaltige Wunder. Und zwar lauter politische Sachen, brachte die Plagen über Pharao, hat eine Supermacht zunichte gemacht. Dann diese 40-jährige Wüstenwanderung Israels. Die Wundertaten Moses waren für das Volk die größten Wunder überhaupt. Die zogen durchs Rote Meer, teilten sogar das Wasser, holten aus dem Felsen Wasser. Das hat Jesus alles gar nicht getan. Der hat nur Kranke geheilt. Der hat nur Aussätzige gereinigt, ein paar Tote auferweckt. Jesus wirkte geistlich. Und das ist so wichtig. Wir müssen es begreifen. All die Taten Gottes sind geistliche Taten. Auch heute, was wir in der Gemeinde Jesu erleben, Verstehst du? Ich halte nichts Sensationelles von Toten auferstehen. Ich habe schon einige Sachen erlebt, wo Tote auferstehen. Aber das ist für mich nichts Besonderes. Das ist, ja, die kommen wieder, aber die müssen wieder sterben. Ja, Jesus hat die Menschen befreit vom Satan, die vom Satan überwältigt waren. Er brachte das ewige Leben, die jenseitige Wirklichkeit. Das Leben, das wir hier in dieser Welt leben, ist nur vorübergehend, ist nur nichts im Vergleich zur Ewigkeit, nur vorläufig. Das ist das Leben, was wir hier leben. Eines Tages wird es alles zu Ende gehen, was wir hier machen und tun und sagen und aufbauen. Alle Reiche sind vergangen, alle Sprachen ungesprochen schon. Wie viele Sprachen sind untergegangen? Die meisten Münzen, die geprägt worden sind, gelten nicht mehr aus all diesen Jahrhunderten und Jahrtausenden. Guck mal, D-Mark, kannst du noch für die D-Mark heute noch was kaufen? Das hat nur Antiquitätswert, verstehst du? Sammlerwert. Hier treffen wir Entscheidungen für die Ewigkeit, Geschwister und Freunde. Jesus kam uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Sein Ziel war, dass die Seele gesund wird. Was nützt es durch einen gesunden Körper? Und die Seele ist krank. Jesus hat Zeichen und Wunder gewirkt. Weißt du warum? Damit er Zuhörer hat. Damit die Leute mal aufpassen. Und nachdem er die Leute hatte, hat er dann gelehrt. Jesus hat zuerst geheilt und dann hat er gelehrt. Und darum haben die Wunder Jesu Israel nicht befriedigt. Sie waren nicht so gewaltig wie beim Moses, dass Pharaos Reich zerstört wurde, dass sie durchs Rote Meer zogen, dass die Armee Pharaos ersoffen ist. Ja, sowas hat Jesus nicht getan. Die Römer nicht vertrieben aus Israel. Matthäus Kapitel 16, Vers 1, sie fordern ein Zeichen vom Himmel. Ein Zeichen vom Himmel. Und dann wird es, sagt ihnen, nur ein Zeichen vom Jona, mehr kriegt ihr nicht. Ein Zeichen in der Verborgenheit. In der Rückführung durch den Fisch zum Ausgangspunkt. Das, was Gott eigentlich ursprünglich alles wollte. So ist es. So ist Jesus seinen Zeitgenossen gegenüber ein ärgerlicher Messias. Stell dir mal vor, Jesus weint und plärrt am Grab. Jesus weint über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, wie wollte ich euch so oft versammeln? Und auch am Grab von Lazarus, ja, kein sieghaftes Auftreten. Jesus ist traurig. Jesus hätte alles befehlen können, aber er tat es nicht. Er sagt nur, Vater, ich danke dir. Schau zum Himmel auf. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und jetzt Lazarus, komm mal raus. Ja, und kein Engel diente ihm, obwohl es in der Bibel heißt, und die Engel kamen und dienten ihm. Sie verteidigten ihn nicht von dem Kreuz und holten ihn vom Kreuz nicht runter oder linderten ihm seine Schmerzen. Er hat es voll ausgekostet. Er wollte nicht einmal Essig trinken, als man ihm reicht, vielleicht, dass er sich ein bisschen erholt oder ein bisschen gestärkt wird. Nein, nichts. Jesus wird sogar niedriger geachtet wie die Engel. Er predigte nur und diente den Menschen, half den Armen, leidet am Kreuz, lässt sich am Kreuz verspotten, bricht sogar auf dem Weg zum Kreuz zusammen, während er sein Kreuz trägt. Da muss ein Josef von Arimathäa kommen und ihm das Kreuz tragen. Jesus ist beides für sein Volk. Zu hoch und zu gering und zu ärgerlich. Weder das noch das. Johannes der Täufer, der kam aus der Wüste, Lukas Kapitel 1, Vers 80. Er kommt aus der Wüste, ähnlich wie Moses, da kam aus der Wüste Midian und Israel befreit. Und was ist mit Jesus? Jesus wird vom Heiligen Geist nach der Taufe in die Wüste geführt. Nach der Taufe. Verstehst du? Er kommt nicht aus der Wüste, sondern nach der Taufe geht er in die Wüste und wohnt bei wilden Tieren, heißt es sogar in der Bibel. Die Juden sagen, wenn der Messias kommt, niemand wird wissen, woher er kommt. So. Sie haben ihre Vorstellung, ihre Fantasie walten lassen, ihre Träume. Und seine Erscheinung, Johannes 7, Vers 27, wird kometenhaft sein. Und doch weiß Jesus, dass das alles nicht ist. Er kam, er wuchs, er nahm zu an Gnade und Weisheit. Sogar das musste Jesus an Gnade und Weisheit zunehmen. Jesus ist beides für sein Volk, zu hoch und zu gering. Zu heilig und zu sündig. Man weiß, sein armseliges aufwachsen. Wir kennen seinen Vater, seine Mutter, ach ja, wir kennen es alles. Wir kennen seine Geschwister. Markus Kapitel 6, Vers 3. Und was soll Gutes aus Nazareth kommen, aus dieser verrufenen Stadt? Ja, sie haben von Bethlehem den Messias erwartet. Aber nein, was passiert? Der Messias kommt aus Nazareth, oben aus Galiläa. Das war für Juden auch noch ein Ärgernis. Es wäre so schön, wenn Jesus direkt von Bethlehem ja, als Messias aufgetreten wäre. Aber die Juden haben nicht geglaubt, dass die Leute dort im Norden auch gerettet werden sollen, auch die Erlösung brauchen. Und Jesus ist gekommen für Israel, nicht nur für die Juden. Das Judenvolk, was wir unten haben in Judäa, ist ein Mischvolk von vielen anderen Völkern aus Juden, aus den Stämmen. Aber die 10 Stämme, Jesus kam auch für die 10 Stämme, deshalb Galiläa. Und deshalb, als das, die Mission beginnt, der Heilige Geist kommt, dann sagt er, und ihr sollt Zeugen sein in Jerusalem, Samaria und bis an das Ende der Welt. Und er kommt aus Nazareth. Er kam nach Bethlehem, wurde geboren, im Nazareth ist er aufgewachsen und lebte dort 18 Jahre. Dieser galiläische Messias war ein Stein des Anstoßes. Ja, nämlich die Juden haben nicht geglaubt, dass die 10 Stämme noch gerettet werden sollen. Die haben alles Mögliche geglaubt. Wir Juden. Ah! Verstehst du? Und dann? Aber die Samariter gehörten auch zu diesem Stamm. Deshalb geht Jesus gerade durch Samaria. Die Juden haben einen Umweg gemacht, entweder am Meer entlang oder jenseits des Jordans. Sie sind nicht durch Samaria gegangen. Aber Jesus geht nach Samaria, nach Sichem. Und dort setzt er sich am Brunnen. Und in Sichem hat Jakob gelebt. Das war sein Revier. Und Gott wird Jakob auch erlösen, also seine Nachkommen. Aber das wollten sie nicht. Du siehst, sie glaubten, es wie wären das was Exklusives. Aber Jesus hat alles zunichte gemacht. Die ganzen Vorstellungen, ja, die Samariter waren für die Juden ein Pöbelvolk. Ja, die Juden waren Erzfeind den Samaritern gegenüber, wie sonst keinem anderen. Die Samariter, die haben nur das 5. Buch Mose. Verstehst du, die glauben nicht, was unsere Rabbiner lehren. Die glauben das nicht. Sie haben nur die 5 Bücher Moses, die Tora. Ja, und die haben die verachtet. Und was macht unser Jesus? Ganz Schlimmes. Er nimmt all die Gleichnisse und sagt, der barmherzige Samariter, die Frau am Jakobsbrunnen, Samariter, die samaritische Frau, die Jesus berührte und so weiter und geheilt wurde. Lauter Samariter, lauter Ausländer. Natürlich, er sprach den Juden aus dem Herzen, gerade als er seinen Dienst anfing und sagte, geht nicht auf die Straße der Samariter, Matthäus Kapitel 5, Matthäus Kapitel 10, Vers 5. Und was macht Jesus selbst? Johannes 4, Vers 40. Er geht direkt nach Samaria, in Sichem, dort an der Hauptstadt, setzt sich am Brunnen und spricht mit der Samariterin, eine Ehebrecherin anscheinend. Jesus muss es zuerst einmal selbst dort gewesen sein. Und dann, die Menschen müssen den Heiligen Geist empfangen und dann sollen sie auch nach Samaria gehen. Mir ist hier etwas Großes geworden, als er sagte, geht nicht auf die Straße der Samariter. Zuerst muss Jesus durchgegangen sein. Und überall, wo Jesus durchgegangen ist, kann ich, soll ich und muss ich auch durchgehen. Und kann ungeniert durchgehen, muss mich nicht genieren. Jesus war in Samaria. Jesus hat die Samariter erlöst, hat sehr viel über Samariter gesprochen. Wir sollen nirgendwo gehen, wo Jesus noch nicht hindurchgegangen ist. Eine große Wahrheit, die ich nur nebenbei betonen möchte. Und auch nicht nur, ja, nur die annehmen, die Jesus auch angenommen hat. Und auch die verlassen, die Jesus auch verlassen hat. Die Juden sagten ihm, du bist ein Samariter. Johannes 8, Vers 48. Von denen spricht er die ganze Zeit. Er lobt die Samariter. Er lobt sie. Und den Juden waren sie so unsympathisch. Jesus war ein leidender Messias. Er litt an den Sünden seines Volkes und an ihren Problemen, an ihrem Hass, an ihrem Neid, an ihrem Eifersucht, an ihrer Rechthaberei. Jesus war ein Skandal für die Juden. Sie haben ihn missachtet. Sie wollten ihn nicht annehmen. Sie machten einen Bogen. Sie hätten ihn am liebsten gefressen. Leibhaftig. Aber Jesus war anders als sein Vorläufer Johannes. Er trug andere Kleider als er, nicht nur so sparsam und Kamelhaarmantel. Johannes tat keine Wunderzeichen und wurde geehrt. Jesus tat Zeichen und wurde verachtet. Diese Paradoxe. Und weil Johannes der Täufer Jesus nicht anerkannte, deshalb hat er den Kopf gekostet. Hätte Jesus anerkannt, was glaubst du, was aus dem Judentum geworden wäre, hätte Johannes gesagt, und das ist der Messias, Leute, haltet fest. Jesus hat einfach Zeichen gesetzt, Zeichen der Liebe. Jesus war anders, nicht nur durch Buße. Nein, er hat Zeichen der Liebe gesetzt. Jesus hat sich nie als der Messias bezeichnet, bis vor dem hohen Priester. Vor dem Falschrechtiger musste recht sprechen. Wenn er es war, warum tat er es nicht, dass er seine Hoheit zeigte? Ich bin der Messias. Ja, er diente in Niedrigkeit. In den Augen Israels war Jesus für sie kein Messias, denn deshalb haben sie ihn verworfen, diesen Eckstein, diesen Grundstein. Erst bei der Kreuzigung am Kreuz wurde er als Messias offenbart, und zwar durch Gott selbst. Die Sonnenfinsternis, das Erdbeben, der Vorhang zerreißt. Hier ist eine große Wahrheit, Jesus ist total anders. Gott wird im Leiden erkannt. Nicht in irgendwelchen großen Dingen, in der Erniedrigung wurde es eine Erhöhung. Und Jesus sagt, wenn ich einmal erhöht werde, ich werde euch alle zu mir ziehen. Jesus wird im Leiden erkannt und erlebt. Was lernen wir daraus aus dieser Geschichte? Jesus war total anders. Wir müssen der Welt nichts beweisen. Nummer eins. Ich muss der Welt nichts beweisen. Wir sind und bleiben das, was wir durch Gottes Gnade sind. Was Gott an uns getan hat. Der Vater sagt, dies ist mein lieber Sohn. Er war tot und ist lebendig geworden. Das, was wir durch Gott sind, sollen wir Gott dankbar sein und Gott loben und preisen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Jesus uns gesandt hast. Auch wenn es so anders war, so komisch war, so unverständlich war. Ja, die Menschen, die ihn damals abgelehnt haben, auch heute noch zutage, wird er noch so vielfach abgelehnt. Herr, aber wir dürfen ihn aufnehmen. Und dein Wort sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Und danke, Jesus, dass wir durch dich jetzt zu Gott, aber lieber Vater, sagen dürfen, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich schaue auf deine Güte, Vater, ich preise dich, ich muss nicht Menschen gefallen, so wie Jesus auch nicht den Menschen zu gefallen suchte. Ich darf dir gefallen und dir dienen. Und Herr, ich darf mutig und kühn anders sein, weil du auch anders gewesen bist. Und du hast nur das getan, was der Wille Gottes war, und hast den Willen Gottes ausgelebt, und zwar voll und ganz. Gelobt sei dein Name, Herr Jesus Christus. Amen.